Hallo, ich bin Nadine Kreuzhaler. Herzlich willkommen. An diesem zweiten Sonntag des frischen Jahres widmen wir uns einem Schriftsteller, der in der DDR einer der wichtigsten und bekanntesten war und in der BRD zwar wahrgenommen wurde, aber mittlerweile doch fast vergessen scheint. Franz Fühmann. Kommenden Samstag wäre sein 100. Geburtstag und das ist doch Anlass genug, sich genauer mit ihm und seinem Werk zu beschäftigen.
Da kann man anfangen mit seinem Buch 22 Tage oder die Hälfte des Lebens, wo er eine Ungarnreise zum Anlass nimmt, um eigentlich die Ungeheuerlichkeit des 20. Jahrhunderts zu erzählen, nämlich diese Ungeheuerlichkeit, die wir abkürzen mit dem Begriff Auschwitz und die er nicht allgemein diskutiert, sondern die er auf die eigene Person zurückbezieht und münzt, also er als Schuldiger. Und ich könnte weitergehen zu einer Auseinandersetzung, die er angesichts einer großen Liebe, die er hatte, nämlich zum Werk von Georg Trakl. Er gibt Werke von ihm heraus, er schreibt Essays und schreibt eigentlich ein Lebensbuch, in dem er versucht klarzumachen, wie die Gedanken zur Lyrik und zur Dichtung von Trakl verknüpft sind mit dem eigenen Leben, das ein in diesem Punkt exemplarisch und gleichzeitig absolut individuelles, singuläres Leben gewesen ist.
Das sagt Roland Berbig, Literaturwissenschaftler und Fühmann-Kenner. Das ausführliche Gespräch hören Sie gleich in Starke Sätze.
Starke Sätze, der Literaturpodcast von Inforadio.
Was war los im Literaturbetrieb in dieser ersten Woche des neuen Jahres? Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat erste Zahlen zum Buchmarkt veröffentlicht und Bilanz gezogen. Das Buch ist krisenfest, so die Schlussfolgerung, die der Branchenverband daraus zieht. Im Vergleich zum Corona-Jahr 2020 gab es im vergangenen Jahr ein Umsatzplus von rund 3%. Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019, ja, da fällt das Plus schon wesentlich kleiner aus, 0,8% nämlich. Der stationäre Buchhandel allerdings hat sich noch nicht komplett von der Pandemie und den monatelangen Ladenschließungen in den meisten Bundesländern erholt. Er musste ein Umsatzminus von 3% gegenüber 2020 hinnehmen. Ja, und gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 sogar 11%. Aber die gute Nachricht ist, der stationäre Buchhandel holt immer weiter auf. Im neuen Jahr bleiben alte Sorgen. Steigende Energiepreise und hoher Kostendruck beim Papier werden die Buchbranche weiter beschäftigen. Übrigens, die meistverkauften Romane des letzten Jahres waren Übermenschen von Julie C. auf Platz 1 und Playlist von Sebastian Fitzek auf Platz 2. Franz Fühmann, diesen Namen kannte in der DDR fast jedes Kind. Ja, unter anderem natürlich, weil er viele Kinderbücher geschrieben hat. Vom Moritz, der kein Schmutzkind mehr sein wollte, ist vielleicht sein bekanntestes. Aber er hat natürlich auch sich durch seine Gedichte, Erzählungen, seine Tagebücher, seine Essays und vielen Schreibexperimente einen Namen gemacht. In der DDR vor allem. In der alten Bundesrepublik war er dagegen keine große literarische Nummer. 1922 wurde Franz Fühmann im böhmischen Rochlitz im heutigen Tschechien geboren. 1984 starb er in Ost-Berlin. Und ich, als Mitte der 70er Jahre geborene Westpflanze, bin bisher nicht wirklich groß in Berührung gekommen mit Franz Fühmann. Umso spannender fand ich es aber jetzt, mich mit ihm zu beschäftigen. Mit seiner Lebensgeschichte, in der sich die Brüche und Konfrontationen und Widersprüche so vieler Biografien des 20. Jahrhunderts widerspiegeln. Und am 15. Januar wäre Franz Fühmann 100 Jahre alt geworden. Wir greifen hier ein bisschen vor und würdigen ihn und sein Werk in dieser Ausgabe der starken Sätze. Dazu habe ich mir Roland Berbig eingeladen. Er ist Literaturwissenschaftler und war fast 20 Jahre lang Professor für neuere deutsche Literatur an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er ist Vorsitzender der Theodor-Fontane-Gesellschaft und forscht unter anderem zur DDR-Literatur. Hallo, Roland Berbig.
Einen schönen guten Tag.
Warum, ich fange mal mit einer großen Frage an zu Beginn, warum sollte uns denn Franz Fühmann heute noch interessieren oder auch wieder interessieren?
Ja, Frau Kotter, das sind so die ganz schwierigen Fragen, die man am liebsten nur mit einem Satz oder mit einem dicken Buch beantworten möchte, vielleicht auch nur kann. Wir haben es zu tun mit einem Autor, der in der DDR gestorben ist, die wesentliche Zeit seines Lebens in der DDR geschrieben hat, der wahrgenommen wurde über die Grenzen der DDR hinaus, aber der eigentlich ein Böhme war und der Ende der 60er Jahre begriffen hat für sich, dass er eigentlich ein Österreicher ist. Und das hat er angesichts des merkwürdigen Versuches, auf Fontanes Spuren durch die Ruppiner Landschaft zu gehen und so eine Remake zu schreiben. Da hat er gemerkt, das ist nicht seine Landschaft, es ist nicht sein Raum und er ist aus diesem österreichisch-literarischen Großraum eigentlich gekommen in diese DDR, die Anfang, als er kam, 1950, nach Kriegsgefangenschaft, schweren Zeit nach einer Antifa-Schule, wo er gleichsam umgepolt wurde aus einem Nazi zu einem vielleicht sogar glühenden Sozialisten. Als er dann in die DDR kam mit dem großen Wunsch, diese DDR zu ändern, sie also mit seiner ganzen Schreibkraft in ein sozialistisches, in ein neues Deutschland zu überführen. Das ist ein verrückter Weg. Das ist ein verrückter Weg und man kann ihn sich gar nicht komplex und kompliziert genug vorstellen und muss eine kleine Warnung vielleicht schon voraus, man muss immer zögern, ob das, was man formuliert, wirklich die Person und dieses Werk von Franz Fühmann treffen kann und fixieren kann. Sie haben gefragt nach dem, warum Franz Fühmann noch, die Werkbandbreite ist ungewöhnlich, die ist ganz ungewöhnlich. Die reicht vom Kinderbuch, das Sie genannt haben, und führt bis zu einer Essayistik, von der ich ohne zu zögern sagen würde, das ist vielleicht eine der wirklich unter den bedeutendsten Essayisten des 20. Jahrhundert zählende Arbeit und Arbeiten, die er da vorgelegt hat.
Sie haben es gerade schon angesprochen, Franz Fühmann war einer, der im Laufe seines Lebens permanent Wandlungen durchlaufen hat, vollzogen hat. Vom glühenden Hitler-Anhänger, SA-Mann und Frontsoldaten zunächst mal zum, ja, vielleicht enthusiastischen Verfechter des Sozialismus. Auschwitz, Sie haben es gerade schon erwähnt, hat er immer wieder gesagt, zum Sozialismus gebracht. In 22 Tage oder die Hälfte des Lebens schreibt er, die neue Gesellschaftsordnung war zu Auschwitz das andere. Über die Gaskammer bin ich zu ihr gekommen. Er ist ja nun einer, der auch herausragt, was den Umgang mit dieser dunklen Vergangenheit angeht. Er hat sich ja damit auseinandergesetzt und er hat es nie verheimlicht, dass er eben ein Nazi war in seinem früheren Leben. Wie ist er mit diesem Drama umgegangen?
Ich hake noch mal ein, Frau Kreuzhaller, bei Ihrem, sagen wir so, Erzählbild dieser Lebensgeschichte. Ein Erzählbild, das er auch begünstigt hat, nämlich ein Mensch dauernder Wandlung. Und gleichzeitig, er war philosophisch sehr, sehr interessiert und unglaublich belesen, überhaupt ein unglaublich belesener Autor gewesen, kommt die Frage, wandelt man sich wirklich oder wird man der man war? Ja, und die Umkehrung, dass man aus dem, was man war, eben auch wieder wird. Das ist ein ganz schwieriger Vorgang. Den hat er immer wieder sich gestellt. Sind das alles eigentlich Wandlungen gewesen oder bin ich eigentlich immer der eine gewesen, der eben auch schuldig ist und sich nicht entkommt durch eine Änderung von Lebenskonstellationen, von Idealen, von Utopien? Ich glaube, es ist wichtiger zu sagen, es ist ein Fortschreiten, ein permanentes Auseinandersetzen mit einer Welt, die er zunehmend als Außenseiter begriffen hat, bei gleichzeitiger Faszination dazugehören zu wollen. Das ist kein kleiner Konflikt.
Das zeigt sich ja dann auch in einer anderen Auseinandersetzung, die er zunehmend hat, nämlich die Auseinandersetzung mit dem Staat, DDR. Also er ist ja am Anfang noch einer, der da mitarbeitet, der versucht, eine Kulturpolitik, eine sozialistische, selber mitzugestalten. Da ist er ja nicht der einzige Autor. Er ist im Schriftstellerverband der DDR auch aktiv, in der Akademie der Künste. Und dann wendet er sich aber doch immer mehr ab und wird immer regimekritischer. Was sind da so die Auslöser?
Wenn man sich vorstellt, er kommt 1950 zurück, wird dann in einer der Blockparteien ein Kulturfunktionär. Ist, ich hatte es vorhin gesagt, umgepolt worden, glaubt plötzlich ein die Wahrheit im politischen Leben zu begreifen und fängt ganz früh an, viel, viel früher, als er später uns allen Glauben machen wollte, im Erzählen seines Lebens, anzuecken, doch nicht so schreiben zu können, Literatur zu mögen, die man nicht mag, eigentlich nicht mögen darf, gut nachzuverfolgen in den Taschenkalendern, die er geführt hat. In dem Trakelbuch deutet sich das an, deutet sich auch an, dass der Alkoholismus, der ihn gequält hat, eigentlich fast bis zum Lebensende mit solchen absoluten Zerreißproben in der eigenen Existenz zusammenhängen. Was diese Konflikte waren, die ihn zu dieser DDR oder den Staat, diesem Staatsgefüge abgeschreckt haben. Ich glaube, dass es in einem hohen Maße wirklich die Konkretheit der Personen, der Konstellation waren, der Einrichtung, die realen Erfahrungen, wissen Sie, von Borniertheit und von Ungerechtigkeiten und von Abstrafungen. Und er notiert sich in den Taschenkalendern sehr früh schon, bis meist in Stenografie, Aussagen von Funktionären, wo er völlig sprachlos ist.
Jetzt haben Sie gerade die Taschenkalender angesprochen. Das finde ich sehr, sehr interessant. Mhm. Sie haben sich stark damit auseinandergesetzt, in die Taschenkalender hineingewühlt, so möchte ich das mal nennen, im Archiv. Solche Taschenkalender, wenn ich da an meinen eigenen denke, da trage ich Termine ein, da trage ich vielleicht mal ein, mit wem ich mich treffe und warum. Das sind Kalender, die, glaube ich, kein anderer entziffern kann. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Sie sich ausgerechnet mit den Taschenkalendern Fühmanns auseinandergesetzt haben?
Fühmanns Taschenkalender sind vielleicht ein bisschen anders als unsere oder auch unsere Tagebücher. Er wechselt auch selbst die Strategie, die ist nicht einheitlich. Es sind am Anfang weniger, auch eher so, wie Sie angedeutet haben. Es sind eher Termine, Verabredungen, immer Arbeitsprojekte. Er war ein Mensch permanenter Arbeitsprojekte, immer viel zu groß, immer eigentlich so überdimensioniert, dass es gar nicht zu schaffen war, was ihn quält, was ihn sehr quält und auch am Ende fast sagen lässt, ich bin der Welt eigentlich schuldig geworden, schuldig geblieben, was ich hätte machen können. Und er beginnt in kleinen Schritten dann dieses Tagebuch eigentlich ins Literarische zu überführen. Er setzt zum Beispiel auf Mythen, er setzt auf Träume. Und es gibt in den Taschenkalendern zunehmend sehr verdichtete Traumerzählungen. Einige davon sind veröffentlicht. Das ist ein Universum, das sich da öffnet, weil er manisch war. Er hatte einen manischen Zug, einen manischen Schreibzug. Ich glaube, er konnte gar nicht alleine existieren, ohne nicht ständig zu schreiben. Und der Taschenkalender übernimmt da eine, er hätte vielleicht gesagt, Teilfunktion der Fixierung. Da muss noch nichts fertig sein, da muss noch nichts ausformuliert sein. Aber es ist eine Rechenschaftslegung, es ist eine wirklich ein Festhalten von dem, was der Tag, was ihm der Tag gebracht hat. Und es ist der Versuch, ich habe das mal so ein bisschen zusammengebracht mit den Erfahrungen, die er in der relativ frühen Erfahrung, die er in der Jesuitenschule gesammelt hat. Es ist eben doch, auch wenn er vielleicht an den lieben Herrgott nicht mehr geglaubt hat, aber es ist die Grundhaltung, ich bin auskunftsverpflichtet. Ich muss sagen, wie ich den Tag verbracht habe. Und ich muss dann auch vielleicht demütig sein, dass ich zu wenig gemacht habe. Das ist eine Dimension, die bei einem ganz große Rolle spielt und die, muss ich gestehen, auf mich eine ganz große Faszination ausübt. Das ist eine tiefe Ernsthaftigkeit dem gegenüber, was wir Leben oder was wir Alltag nennen, das man manchmal vertut und wo man dann tief traurig ist, wenn man in der Rückschau sieht, ich habe nicht das geschrieben, ich habe nicht das getan, was ich machen muss. Das ist bei Fühmann ganz Herzpunkt eigentlich seiner Existenz.
Wie sind Sie denn dazu gekommen, sich ausgerechnet mit den Taschenkalendern zu beschäftigen? Und Sie haben gerade schon erwähnt, vieles hat er in Steno aufgeschrieben. Haben Sie extra Steno gelernt? Oder wie entziffert man solche hingekritzelten Notizen in Taschenkalendern?
Diese Zuneigung zu der Gattung Taschenkalender oder Tagebuch, die ist bei meinem Verständnis von literaturwissenschaftlicher und literatureditorischer Arbeit, die ist eigentlich auch ein zentraler Punkt. Wenn welche vorhanden sind, dann muss man sie sich angucken. Und ich habe dauernd gelesen bei Uwe Kolbe und anderen, die sich mit Fühmann beschäftigt haben, aus Zuneigung und aus biografischen Gründen, habe ich oft immer gelesen, da gibt es diese Tagebücher, aber kann keiner mehr lesen. Dann habe ich bei Fühmann auch gelesen, irgendwo, dass er gesagt hat, also tut mir leid, nach ein paar Jahren kann ich das Zeug auch nicht mehr lesen. Und das war etwas herausfordernd und ich glaube ich, Sie würden sich kaputt gelacht haben, wenn Sie gesehen hätten, wie ich da in der Akademie der Künste im Handschriftenlesesaal saß und dann immer ausgebreitet habe, also Kurzschriftbücher und dann einfach gelernt habe. Manche Sätze habe ich nicht rausbekommen. Aber ich muss sagen, von den Forschungen, ich würde sehr, sehr nachdrücklich sagen, dass Franz Fühmann-Forschung müssten sich diesen Taschenkalendern ganz entschieden, ja, wirklich mit einem ganz großen Projekt mal nähern.
Ein großer Schatz auf jeden Fall, unbedingt, der da verborgen liegt. Was würden Sie Leuten empfehlen, die noch nicht großartig in Berührung gekommen sind mit der Literatur von Franz Fühmann? Was sollten Sie als erstes vielleicht lesen?
Ich würde Sie erstmal zum Gespräch einladen und würde versuchen rauszukriegen, was für deren Leseneigungen sind. Denn das ist ein Phänomen bei Fühmann, dass das Werk so vielgestaltig ist. Also wer eben gerne Kinderbücher liest, der bekommt Kinderbücher von allerhöchster Qualität. Es gibt wirklich hinreißende Bücher und es gibt ein Sprachspielbuch, Die dampfenden Hälse. Das ist ein Zauberbuch. Das wäre eine Gruppe. Die andere Gruppe ist die, die wissen wollen, wie man im 20. Jahrhundert als Autor, der diesen Lebensweg gegangen ist, wie der Stück für Stück die Unfassbarkeit dessen, was ihm widerfahren ist und was er in dieser Geschichte getan hat, was ihm so in dem Sinne widerfuhr, das kann man bei Franz Fühmann lernen. Und man kann, glaube ich, das ist das Letzte, lernen, dass ich zu schreiben eine Ungeheuerlichkeit ist und dass diese Annäherung an das Ich-Schreiben bei Fühmann ein Schritt ist zu dem Begreifen der eigenen Person, aber im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt auch einen Fühmann, ich sage es mal, Sound, man sagt das ja bei Fontane oder bei anderen, es gibt in der Essayistik einen Gestus, dieses Ich als eine erkennende und sich mal kenntnisbemühende Instanz zu etablieren, die halte ich für, also wie ein Schreibzauber ersten Ranges.
Vielen herzlichen Dank, Roland Berbig, über Franz Fühmann. Und wer sich weiter einlesen möchte und einen Überblick über Franz Fühmanns Leben verschaffen möchte, dem sei die neue Biografie von Uwe Wittstock ans Herz gelegt. Sie erscheint zum 100. Geburtstag im Hirnsdorf Verlag. Das ist der alte Verlag auch von Franz Fühmann. Wandlung ohne Ende heißt sie. Ebenfalls neu dort ein Band mit Erzählungen von Fühmann, herausgegeben von Uwe Wittstock unter dem Titel »Mein letzter Flug«. Roman einer Jugend unter Hitler in 8 Erzählungen. Und kommenden Donnerstag am 13. Januar erscheint die erweiterte Neuausgabe des Briefwechsels zwischen Christa Wolf und Franz Fühmann. Die beiden waren befreundet und ihre Korrespondenz gibt einen spannenden Einblick in die Zeit zwischen 1968 und 1984. Sie war bestimmt von politischen und kulturpolitischen Entscheidungen und Entwicklungen, die ihr Schreiben und Leben bestimmt haben. Der Prager Frühling, die Ausbürgerung Wolf Biermanns, gegen die Wolf und Fühmann protestierten. Und der Briefwechsel geht bis zum Tod Fühmanns 1984 durch Darmkrebs. Zum ersten Mal kam das Buch 1995 raus und in der Kulturbrauerei fand damals die Buchpremiere statt mit Christa Wolf. Sie las im Wechsel mit dem Autor Klaus Schlesinger aus dem Briefwechsel vor. Hier ein Ausschnitt.
Der erste Brief, den ich lese an Franz Fühmann, habe ich am 11.11.68 geschrieben. Lieber Franz, wie das so ist, eben rufe ich bei dir zu Hause an, weil ich morgen in Berlin bin und ein Stündchen Zeit hätte. Da wollte ich dich besuchen. Nun höre ich von deiner Frau, dass du krank bist. Es tut mir leid, wenn es mich auch nicht zu sehr wundert. Ich glaube, den Zustand ein bisschen zu kennen, in dem du jetzt wahrscheinlich bist. Schlechte Zeiten für Nerven. 68, November. Allerdings kann man mit Wut was machen. Die sollen mich nicht unterkriegen. Wenn du wieder in Berlin bist, hoffentlich bald, kommen wir mal zu euch, ja? Solange stärk dich an der Seeluft und wandle durch die unbekannten Straßen, wo dich auch keiner kennt. Herzlich, Christa.
4 Tage später, am 15.11.68, schreibt Franz Fühmann. Liebe Christa, schönen Dank für deinen Brief und vor allem für das gute Motto, die sollen mich nicht. Nun, wir, die wir knödelessenden Völkern entstammen, wir Böhmen und Tiroler, tun uns etwas schwer und kapieren spät. Und so hat es denn gedauert, bis ich ganz begriffen habe, dass die eben die sind. Habe ich es jetzt ganz kapiert? Ich will es wenigstens hoffen, denn ich habe auch etwas dafür gezahlt. Hier liegt und spaziert sich's gut. Ende nächster Woche hoffe ich herauszukommen und ich werde mich immer freuen, dich und Gerhard und wenn es möglich ist, Annettchen und Katinka zu sehen. Kommt, wann ihr könnt. Ihr seid immer herzlich willkommen. Mein Zustand ist schon sehr gut. Ich lese ganz ohne Aufregung, ganz gelassen, ganz ruhig in der Tagespresse, vor allem mein Lieblingsblatt. Daneben übersetze ich ein bisschen Hallas, den großen Meister aus Kunststadt, und zähle die Schiffe im Hafen. In der Ostseezeitung las ich heute, dass der Vorsitzende des DSV auf seiner letzten Sitzung beschlossen habe, einen Kongress einzuberufen. Karl Kraus hat mehrmals bemerkt, dass Druck- und Schreibfehler die einzige Form für Gazetten sind, den eigentlichen Sachverhalt deutlich zu machen. Lebt wohl, hoffentlich bis bald. Salü und Händedruck, Franz.
Monsieur, wir finden uns wieder. Briefe 1968 bis 1984, die durchgesehene und erweiterte Neuausgabe mit bisher unveröffentlichten Postkarten Franz Fühmanns und vielen Abbildungen, erscheint am 13. Januar im Aufbau Verlag. Ich persönlich vermisse doch ein aktuelles Vor- oder Nachwort, das die heutige Perspektive auf Franz Fühmann einordnet, aber trotzdem bleibt dieser Briefwechsel wirklich spannend zu lesen vor den Hintergründen der damaligen Zeit. Tja, bleibt noch der letzte starke Satz. Wie gewohnt soll dies der erste Satz aus einer aktuellen Neuerscheinung sein. Diesmal aus dem neuen, mit Spannung erwarteten Roman von Michel Houellebecq, Vernichten. Am Dienstag erscheint er im Dumont Verlag und dann hören Sie dazu auch mehr in der Inforadio Kultur am Morgen.
An manchen Montagen Ende November oder Anfang Dezember fühlt man sich, besonders als Alleinstehender, wie im Todestrakt.
Ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss, bleiben Sie stark.
Starke Sätze. Der Literaturpodcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.